Ich würde euch jetzt gerne noch den Predigttext vorlesen. Die Botschaft an die Gemeinde in Laodicea. Und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Der, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist, und weise sie zurecht. Darum mache Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen, und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt.
Der Lukas hat in seiner Gefängniszelle gewartet, im Wissen, dass heute seine Gerichtsverhandlung stattfindet. Er selber hat gewusst, dass er unschuldig ist, aber hat sich immer wieder gefragt, ob die Richter auch dieser Meinung sind. Jetzt hat er zu allem Überfluss noch gehört, dass sie einen Zeugen haben, der wird aussagen im Gerichtssaal. Ist der Zeuge für ihn oder gegen ihn? Ist es ein ehrlicher Zeuge? Er weiß es nicht. Das Einzige, was er weiß, ist, dass sein Leben von dieser Zeugenaussage abhängt. Debbie hat uns den Predigttext aus der Offenbarung 3 ab Vers 14 vorgelesen. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, sei es auf dem Handy oder in eurer Tasche als Papier, dann nehmt sie jetzt raus, schlägt auf in der Offenbarung 3 und leset mit. Weil ihr müsst entscheiden, ob das, was ich sage, auch wirklich stimmt. Es ist nicht einfach garantiert, dass der, der vorne etwas zu sagen hat, auch wirklich die Wahrheit erzählt. Und so lernt er oder könnt ihr selber beurteilen, was dort drin steht. Der Text, den sie vorgelesen hat, ist ein Schreiben vom Jünger Johannes, den er in einer Offenbarung bekommen hat. Er hat den Auftrag bekommen, das Schreiben an eine Gemeinde zu schicken, wo vom berühmten Missionar Paulus gegründet worden ist. Es geht in diesem Schreiben um eine Zeugenaussage gegen die Gemeinde, die ein Stück weit im Alltagstrott verfallen ist. Und wie ich euch in dieser Anfangsgeschichte von Lukas erzählt habe, habe ich mir auch die Frage gestellt, um welche Zeugen geht es denn da? Wer ist der Zeuge, der da eine Aussage macht? Und es heißt im Vers 14, der, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen. In einer älteren Übersetzung oder anderen Übersetzung heißt zum Teil auch, der Amen heißt. Das ist ein bisschen eine spezielle Vorstellung, oder? Wenn sich jemand als Amen vorstellt. Wir kennen das Wort sonst eher eigentlich am Ende eines Gebets. Dort ist es uns geläufig, dass wir ein Gebet mit Amen abschliessen. Und es ist auch dort, also an diesem Platz am Ende des Gebets, weil Amen heisst so viel wie Ja, so sei es. Darum, wenn wir ein Gebet abschliessen mit Amen, sagen wir eigentlich mit dem, ja, das, was ich jetzt gebetet habe, so soll es sein. Weißt du, wir uns immer so bewusst sind, wenn wir Amen sagen, dass wir wirklich das meinen. Aber das ist eine kleine Nebenbemerkung. Amen heisst vom Wortstamm her eigentlich fest, zuverlässig, beständig oder ist ein Begriff für den wahrhaftigen Gott, den Gott von der Treue. Gott ist der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der da aussagt gegen die Gemeinde in Laodicea. Er ist auch der einzige Zeuge, wo man seinem Urteil wirklich vertrauen können. Er ist nicht ein Mensch, der mal so ist und mal so ist und sich vielleicht gleich noch ein bisschen umstimmen lässt, je nachdem, wie es gerade am besten passt. Und er ist auch schon bei der Erschaffung dieser Welt dabei gewesen. Er ist sogar, das heisst im Text, er ist sogar der Ursprung von allem, was geschaffen ist von dieser Welt. Also es ist alles, was wir sehen um uns herum, ist aus ihm rausgeflossen. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Er ist der, der weiss, warum sich die Erde um die Sonne kreist. Er ist der, der weiss, warum Elefanten immer auf der gleichen Bahn laufen. Er ist der, der weiss, warum ein Tier einen Instinkt hat, der ihm genau sagt, was es machen muss und wie es sich anpassen muss, dass es im Umfeld überleben kann. Oder warum das Frühlingsblumen eine Zwiebel haben, dass sie nämlich schon zum Boden auskommen, noch bevor der richtig weich wird. Und da könnte man noch unzählige Beispiele anführen und auf alles wäre die Antwort, er weiss. Er ist aber nicht nur der Zeuge, dem wir vertrauen können. Er ist auch der, wo wir uns müssen unter sein Urteil stellen. Was er sagt, das gilt. Eben, Amen dazu. Das ist etwas, was wir viel im Alltag brauchen. Amen dazu, wenn wir möchten ausdrücken, ja genau, so ist es, ich stimme dem bei, so ist es wirklich. Und er ist der Amen. Für uns in der heutigen Gesellschaft nicht ganz, ganz leicht zum Akzeptieren, zum Schlucken. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es eigentlich sozusagen nicht mehr wirklich eine Ware gibt. Jeder kann seine Ware ein Stück weit selber definieren und es fällt uns schwer, zu akzeptieren, dass da einer sein soll, der das letzte Wort hat. Selbst dann, wenn ich mich überführt fühle von einem Fehler oder so, habe ich Tendenz, und die habt ihr sehr wahrscheinlich auch ein Stück weit, weil ihr auch Menschen sind, ein Wenn oder Aber anzuhängen. Ja, aber. Es ist eben wegen dem und dem und dem. Tatsache ist aber, der Text sagt klar, er ist der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge. Und was er sagt, das gilt, ob es mir passt oder nicht. Er bestimmt Konditionen und nicht ich. Und die Frage an mich, an uns, an die Gemeinde ist, kannst du das akzeptieren? Die Bürger von Laodicea waren sehr stolz auf ihre Bezirkshauptstadt. Sie war nämlich bekannt für ihren Reichtum weit herum. Sie waren bekannt für ihre fortschrittliche Augenmedizin. Also wenn ich dort gelebt hätte, wäre ich wahrscheinlich mindestens einmal da für irgendeine Operation oder Behandlung. Sie waren bekannt für ihre warmen Thermen, die sie hatten. Thermenwasser, das in die Stadt geflossen ist, das ihnen sehr viel Kurgäste gebracht hat. Sie haben eine Möglichkeit entdeckt, wie sie Purpurstoff herstellen können. Kennt ihr wahrscheinlich, oder? So der dicke, teure Stoff, ohne dass sie Purpurschnecken gebraucht haben dazu. Das war früher die Art, um den Purpurstoff zu färben. Und durch das haben sie auch sehr edle Kleider gehabt und die natürlich auch verkauft und wieder einen weiteren Fluss von ihrem Geld sichergestellt haben. Und dann haben sie auch Goldfiguren verkauft an Pilger, die in die Stadt gekommen sind. Also sehr eine wohlhabende Stadt. Sie sind es gewesen, innovativ, geschäftstüchtig, so richtig erfolgreich. Aber wie sieht der vorher erwähnte Zeuge das? Im Vers 15 bis 18 findet er seine Zeugenaussage. Und er sagt dort, ich weiss, wie du lebst. Ich weiss, wie du lebst. Da gibt es nichts zu verheimlichen. Und das, was nachher kommt, bestätigt es, weil er trifft nämlich in Schwarze mit dem, was er sagt. Du bist lau. Du bist weder heiß noch kalt. Lauwarmes Wasser ist nicht fein zum Trinken. Wenn schon einen Tee oder einen Kaffee oder dann richtig etwas Kühles. Aber so etwas zwischen deinen, eine Mischung, ist einfach nicht so fein. Und das findet er auch. Wenn du lau bist, dann muss ich dich aus meinem Maul ausspucken. Er sagt, wenn du doch das eine oder das andere wärst, kalt oder heiß. Er sagt nicht einmal, du musst heiß sein oder du musst kalt sein. Er sagt einfach, wenn du wenigstens ein oder das andere wärst. Ich wünsche mir eine Entscheidung. Sonst muss ich dich ausspucken aus meinem Maul. Und als dritter Punkt sagt er, und das steht im Vers 17, das möchte ich euch gerade vorlesen. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Die Zeugenaussage trifft genau das Herz von dieser Stadt. Weil er spricht mit dem eigentlich genau die Punkte an, wo sich die Laodizäer etwas darauf eingebildet haben. Sie sind lau. Thermenwasser ist so richtig kuschelig, um sich drin zu suhlen, weil es ist nicht zu kalt, dass man friert, und es ist nicht zu heiß, dass man sich verbrennt. Optimal zum drin baden. Der sagt aber, du bist lau. Das ist nicht eine gute Mischung, wenn es ums Leben geht. Er sagt, du bist blind. Sie haben sich etwas darauf eingebildet, dass sie die Leute sind, wenn es um die Augenmedizin geht. Sie haben das Gefühl, sie sind die, die klare Sichtweisen verschaffen können. Er sagt, ihr seid arm. Aber sie haben das Gefühl, sie sind reich. Und er sagt, ihr seid nackt. Sie haben gemeint, sie hätten den Stoff gefunden, wo sie sich damit edel kleiden können. Aber der Zeuge sieht es anders. Und es scheint, als wäre die Gemeinde in Laodicea diesen Wert genauso verfallen, wo die Stadt prägt haben. Und darum ermahnt sie den Zeuge und sagt, hey, kauft Gold bei mir. Gold, das geläutert ist im Feuer. Der Reichtum, der wirklich verhebt. Kauft weisse Kleider, damit ihr nicht nackt seid. Ihr seid nicht durch euer Werk gerechtet, sondern durch Gnade. Kauft bei mir Augensalbe, dass ihr nicht mehr blind seid, sondern könnt sehen. Nämlich nicht die Sichtweise von dieser Gesellschaft, sondern meine Sichtweise. Die Zeugenaussage ist ziemlich hart und fadengrad. Was wäre echt der Gerichtsspruch? Die Frage könnt ihr für euch selber beantworten. Ich denke persönlich, ich würde sagen, weisst du was, ihr habt versagt. Entweder habt ihr jetzt sofort einen 3-Punkte-Plan, wie ihr das könnt ändern, oder dann kommt das Urteil, verurteilt. Und genau darum fasziniert mich die Antwort so gewaltig. Ich weiss nicht, ob sie vorher, als sie Debbie vorgelesen hat, schon mitbekommen haben, aber ich möchte sie euch nochmal rausstreichen, weil sie für mich so zentral ist. Sie steht vom Vers 19. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Sein Motiv, warum er an die Gemeinde schreibt, ist Liebe. Es ist nicht darum, weil er sie möchte verurteilen oder entlarven, sondern weil er sie nicht ausspucken müssen. Er sagt, ich sage es euch, damit ihr die Möglichkeit habt, euch zu verändern. Er ruft sie raus aus der Gleichgültigkeit, ihm und seinem Wort gegenüber. Oder anders gesagt, er ruft sie raus aus ihrem Alltagstrott, wo sie ein Stück weit verfallen sind. Er will, dass sie sich wieder an seinen Maßstäben orientieren. Und warum? Weil er Beziehung möchte. Weil er Gemeinschaft möchte mit ihnen. Gott sehnt sich nach dieser Gemeinde. Er sehnt sich nach jedem Einzelnen von dieser Gemeinde. Er möchte mit ihnen essen. Und im Orient ist das Essen sehr wichtig, noch wichtiger gewesen als heute schon. Wir können schon sagen, über das Essen in guter Tischgemeinschaft, da passiert so vieles. An Zwischenmenschlichem, am Lernen miteinander, am Lernen voneinander. Wenn man einen vollen Bauch hat, lässt sich das Ringer reden, auch über die Sachen, die einen beschäftigen, wirklich im Leben. Und Gott möchte mit seinen Leuten essen. Er sagt, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an und ich möchte reinkommen und mit dir zusammen essen. Irgendwann unterwegs haben die Laodizäer Gott aus ihrem Lebenshaus ausgeschlossen. Oder ein Stück weit aus einzelnen Teilen mindestens. Aber anstatt dass Gott sagt, okay, ihr habt mich vor die Tür gestellt, dann schaut mal schön selber, ist mir doch gleich. Ich kann alles geben für euch und ihr stellt mich vor die Tür, dann macht mal selber. bleibt er dort. Er sehnt sich nach seinen Menschen. Er steht vor der Tür und klopft an. Und wenn ihr das jetzt mal ins Verhältnis setzt zu dem, der da redet, zu dem Amen, wo wir es vorher davon hatten, von dem, der Konditionen bestimmt, zu dem, der jeden Grund hat, die Tür aufzubrechen oder einzuschlagen, ist es ein krasses Bild, dass er sagt, schau, das habe ich gegen dich, aber ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich bin nicht der, der mir gewaltsam den Zutritt verschafft, sondern ich möchte, dass du dich für mich entscheidest. Ich finde das ein absolut geniales Bild. Und immer wieder, wenn mir das so bewusst wird, dann bin ich einfach zu tiefst berührt von dem Gott, der einerseits die Macht hat über allem und andererseits sagt, aber ich nehme die Macht nicht. Weil er sich nach echter Beziehung mit uns sehnt. Und echte Beziehung ist nur dort möglich, wo wir eine freie Entscheidung treffen können. Das heisst dort weiter unten, und ich werde mit dir am Tisch sitzen und wir werden zusammen essen. Ich mit dir. Und dann hört es dort nicht auf, sondern es heisst auch, und du mit mir. Wir miteinander. Das ist für mich ein Ausdruck von dieser Gegenseitigkeit. Es ist nicht nur, ich komme und sage dir mal, wie du machen musst, sondern ich komme und wir essen miteinander. Ich mit dir und du mit mir. Und ich will hören, was du denkst und wie es dir geht und wie du fühlst. Und ich möchte dir sagen, was ich sehe und was ich mir wünsche und was ich dir möchte mitteilen. So genial ist unser Gott, weil das ist der gleiche Gott wie dort von Laodicea. Wenn man Bericht hört von Missionaren, ist es manchmal so einfach zu urteilen. Zum Beispiel jemand unter einem Volksstamm in Afrika schafft und dann kommt und erzählt, ja, sie sind zum Glauben an Jesus gekommen, aber sie haben immer noch so ein bisschen Ahnenkult, den sie vermischen mit dem christlichen Glauben. Es ist so einfach für uns zu sagen, ja, aber das geht gar nicht, oder? Oder wenn ein Muslim zum christlichen Glauben kommt, aber geht immer noch in die Moschee. Ja, also das geht gar nicht. Das Andersartige sehen wir so ring. Aber wie steht es darum, dass der Materialismus, der in Europa vorherrscht, unser Denken durchmischt? Dass wir gar nicht mehr merken, wo eigentlich wir unsere Werte nicht aufs Wort Gottes stellen, sondern uns abhängig machen von dem Umfeld, wo wir drin leben. Ja, natürlich vertraue ich auf Gott. Aber wenn jetzt mein Haus runterbrennt, habe ich ja Versicherung, oder? Oder wenn ich krank bin, dann gehe ich zum Doktor oder ins Spital. Ja, natürlich bete ich auch, oder? Also natürlich ist klar, als Christ macht man das. Es ist nicht grundsätzlich falsch. Wir sind gesegnet mit dem. Wir sind gesegnet, dass wir Versicherungen haben und dass wir einen Arzt haben und ein medizinisches Gesundheitssystem und weiss nicht was alles, Schulsystem und so weiter. Aber die Frage ist die gleiche, wie der Zeugen an Laodicea stellt. Auf was vertraust du? Das ist die Frage. Laodicea ist nicht durch ihre Lehre verführt worden. Wenn man die gesamten Sendschreiben würde lesen würde, sieht man, dass andere Gemeinden dort sind, die sind verführt worden durch ihre Lehre. Laodicea ist eingelullt worden von ihrem Alltag, von ihrem Umfeld, von dem, was so gäbig funktioniert hat und wo wahrscheinlich auch ihnen als Gemeinde Reichtum verschafft hat. Die Lebensumstände haben ihre Sichtweise verblendet und ihnen verunmöglicht, gewisse Sachen mit klarem Blick zu sehen. Und Gott kommt und sagt, ich möchte wieder mit dir zusammensitzen. Ich möchte wieder ins Gespräch kommen mit dir über deinen Alltag und eben auch gerade über die Bereiche, wo du mich vielleicht zuletzt drin haben willst. Schon vom Anfang der Welt haben wir den Auftrag bekommen, zu herrschen. Im Paradies haben wir den Auftrag bekommen, zu herrschen. Und das heisst nicht, dass wir andere dominieren oder die Natur dominieren oder die Tiere dominieren oder was auch immer, sondern es bedeutet eigentlich, dass wir die Fähigkeit bekommen haben, bewusste Entscheidungen zu treffen. Ich kann herrschen über mein Verhalten, über mein Umfeld, durch die Entscheidungen, die ich treffe. Ich kann entscheiden und danach handeln. Aber wenn ich nicht entscheide, und das ist mir letzte Woche so bewusst geworden, als ich in einer Auszeit war, ist, dass wenn ich nicht entscheide, dann wird der Alltag für mich entscheiden. Er wird mich in sein Sog ziehen und wird mein Leben einfach prägen. Es kommt mir so oft vor, wenn ich zu viel los habe, dann strudelt es einfach und ich laufe und laufe und laufe und laufe und laufe. Und erst wenn ich ausbreche, merke ich, oft, was Gott wirklich von mir will. Laodicea ist durch den Paulus als Missionar gegründet worden. Wir als Gemeinde in Rümlang sind eigentlich auch auf Missionsgedanken gegründet. Die Buchser wollten eine neue Gemeinde sehen, hier in Rümlang. Also lasst uns nicht der Gleichgültigkeit vom Alltag verfallen. Sondern immer wieder dem Antwort geben, wo sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an und ich sehne mich nach der Gemeinschaft mit dir. Amen.